Drück mal alle auf Start, weil dann gehen wir einfach rein.
Vamos.
Wir gehen rein.
Easy, komm.
Wir gehen rein. Buddy Talk, Wochenendrückschau, vor allem aus Singapur. Wir haben ihn hier, unseren Mann von der Startliste bei der T100 Tour. Mika Not, sicherlich nicht das Rennen, was er sich erhofft hat, aber umso mehr freuen wir uns, jetzt in der nächsten Stunde mit ihm darüber zu sprechen. Aber vorab, Simon, sag doch mal kurz, wer ist der aktuelle Presenter? Mach dann nochmal deinen weltbekannten Race-Blog und dann gehen wir direkt zu Mika mit seinem Rennbericht vom Wochenende.
Und das ist heute Whoop. Und Whoop kümmert sich so ein bisschen um uns. Das ist unser Aufpasser. In meinem Fall ist das ein kleines schwarzes Armband, das ich am Handgelenk habe. Das mir alles sagt, was in meinem Körper so los ist. Karl Simon hält es gerade auch in die Kamera. So, ich habe eine schöne Whoop-App und da finde ich alles, was gerade in meinem Körper los ist. Wie erholt bin ich? Wie sehr hat mein Gravel-Rennen durchgeschlagen? Und ich kann sagen, das ging bis auf die Felge durch. Und jetzt gilt's, mit Whoop sich gut zu erholen. Mein Trainingsplan sagt, heute und morgen mal Piano, mal nichts machen und am Dienstag so 2-3 Stunden Radfahren. Aber da gucke ich mal. Also ich denke natürlich schon, dass das klappt. Aber wenn Whoop jetzt sagt am Mittwochmorgen, Kollege, da ist noch gar nichts mit 3 Stunden Radfahren heute, dann passe ich da so ein bisschen auf. Ich orientiere mich da so ein bisschen an meinem Ruhepuls, an meiner Herzfrequenz, Variabilität und auch, wie gut mein Schlaf ist. Weil der ist Key Nummer 1. Und da muss ich sagen, ist Whoop ein sensationell gutes Tool, um einfach zum Körpergefühl zusätzlich noch einmal so ein paar knallharte Fakten zu haben, wie gut geht es mir wirklich. Weil manchmal ist das Körpergefühl ja wirklich super gut, man macht was und dann war es vielleicht doch noch nicht gut genug. Und für dieses kleine Extra, das aber eine entscheidende Rolle spielt beim Thema Regeneration und Erholung, da kommt einfach Whoop ins Spiel. Und ich kann euch einfach mal empfehlen, sich die Welt von Whoop anzugucken. In der Whoop-App findet ihr wirklich alles, was ihr euch nur vorstellen könnt, von allen Daten über euch selbst. Aber vor allem könnt ihr auch lernen mit Whoop. Wie könnt ihr euch besser erholen? Was tut euch gut? Welche Lebensmittel tun euch gut? Was tut euch gut, um besser zu schlafen? All das lernt euch Whoop. Und deswegen würde ich jedem mal empfehlen, sich das mal einen Monat anzugucken. Das geht auch einfach mal so, sich das anzugucken. Kann man auch dann wieder zurückgeben, wenn es nicht so der Fall für euch ist. Aber schaut mal auf www.whoop.com, W-H-O-O-P, und schaut euch das mal an. Das kann für ganz, ganz viele, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so interessant zu sein, scheint wirklich sehr, sehr spannend sein und kann euch meiner Meinung nach wirklich weiterhelfen zu einem konstant gesünderem Leben, um weniger krank zu sein. Da steckt mehr drin, als man denkt. Und mit dem Code join.whoop.com/buddytalk, da gibt es auch noch einen Monat auf unseren Nacken. Den Link findest du einfach in den Shownotes, da musst du dir jetzt nichts merken. Und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Erkunden von Whoop. Und übrigens, wenn du kein Armband möchtest, es gibt ganz, ganz viele andere Wege, Whoop am Körper zu tragen, die man auch nicht sieht. Aber schaut es euch einfach selbst an. Und jetzt kommt, wie Nise gesagt hat, der weltbekannte Rennblock. Und er wird Wochenende für Wochenende wird er größer. Heute habe ich schon 3 Tabs meiner Ergebnislisten offen. Wir fangen an mit dem Ironman 70.3 Oceanside. He's back. Lionel Sanders gewinnt den 70.3 Oceanside wie letztes Jahr vor Rudi van Berg und Gustav Iden. Patrick Lange wird 17. Magnus Männer auf Platz 20. Andy Dreitz 21. und Dominik Sovia auf Platz 22. Paula Findlay gewinnt bei den Frauen vor Jackie Hering und Danielle Lewis. Anna Büttner wird 8. Wir machen weiter mit dem Super 3E World Championships in London. Maxim Hüber-Moosbrugger gewinnt bei den Männern vor Chase McQueen und, boah, Simon, hilf mir vielleicht kurz, Maciej Brudziak.
Maciej Brudziak.
Dankeschön. Henry Graf wird Fünfter. Bei den Frauen gewinnt Cassandra Beaugrand vor Beth Potter und Julia Bröcker. Jessica Fullager, ah nein, halt, das ist Britannien, nicht Germany. Montagmorgen, es ist früh. Nein, ansonsten keine weiteren Deutschen am Start. Dann T100 in Singapur. Hayden Wild gewinnt vor Leo Bégère und Martin van Riel. Mika Not wird 9. Rico Bogen 10. Justus Nieschlag auf Platz 12. Yannick Schaufler 15. Fred Funk 16. Und Nico Mann hat leider Gottes ein DNF. Kate Woff gewinnt bei den Frauen vor Lisa Perterer und Lucy Charles Barkley. Ansonsten keine weiteren, keine deutschen Starterinnen. Stimmt, das war's. Das war mein Rennblock. Jetzt würde ich mal sagen.
Wir haben einen Rennen sogar noch vergessen.
Was haben wir vergessen?
Dubai, oder?
Ja, dieses Challenge Sir Banias. Dieses
komische. Ja, wen interessiert denn das? War da überhaupt jemand am Start, außer dass Sam Laidlaw zugeschaut hat?
Anmerkung der Redaktion.
Anmerkung der Redaktion, warte mal, ich guck mal hier, wer da, ob da überhaupt jemand am Start war.
Ob man die Leute aussprechen kann.
Jetzt warte mal, wenn ich hier schon gerügt werde, also hier, Challenge Sir Banias in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Jonathan Guislon gewinnt vor Shongor Lehmann und Kiran Linders. Den kennt man sogar. Und bei den Frauen gewinnt Aurelia Boulanger vor Sarah Perez-Salah und Lotti Lucas. Ach ja, da waren ja doch ein paar Leute da.
Ja, dafür interessant. Henry Schumann ist ein bisschen abgeschmiert und Shongor Lehmann hat seine erste Mitteldistanz gemacht, ist ein sehr guter Kurzdistanzathlet. Also für den war der zweite Platz gut. Aber ansonsten habe ich auch keine Infos zu dem Race und ich glaube, das können wir schnell abhaken.
Ah, das ist der schnelle Lehmann, also nicht der, der Bruder ist ja schon,
ja,
der ist ja schnell im Schwimmen, der ist ja schnell im Schwimmen und dann schnell nicht mehr dabei.
Chongo ist sehr, sehr gut, ja. Also hat schon ein WTS-Podium und immer vorne mit dabei, Olympiastarter, ja, genau. Und sein Bruder ist sein Trainingspartner, so viel kann man sagen.
Ja, komm Jungs, ich habe gestern nichts gesehen von Singapur. Ich habe es beim Frauenrennen immer wieder mal reingeguckt nebenbei, aber gestern bin ich ja selber hier Rad gefahren und hatte andere Sorgen. Holt mich mal ab, macht ihr das mal und ich springe da immer wieder mal dazwischen. Ihr seid da ein bisschen besser informiert und wir haben zur Info Montagmorgen 8 Uhr.
Ich würde mal mit einem harten Take reinsteigen und direkt Frage an Mika. Mika, hättest du gedacht, dass du mit deinem Platz 9 bester Deutscher im Feld bist? Also vor dem Rennen natürlich.
Ja. Nee. Ich hätte so gedacht, Platz 6, 7 so vielleicht, in der Range. Dass Platz 9 ist, hätte ich jetzt nicht gedacht, hätte mich jetzt aber auch nicht komplett überrascht, sagen wir mal so. Also,
okay.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit Platz 9 so zufrieden bin, wie ich es jetzt doch bin. Also,
das ist doch eine gute Aussage.
Wir hatten ja in den letzten Folgen so, ich mag es ja auch immer selber nicht, wenn man dann so im heißen Brei drumherum redet und nicht in Platzierung sagt, da hatte ich ja gesagt, so Platz 6 wäre echt, oder Top 6 wäre echt richtig gut. Top 8 wäre noch gut, aber trotzdem bin ich jetzt trotzdem mit meiner Leistung zufrieden. Mit dem Ergebnis, klar, hätte ich mir mehr gewünscht, mehr erhofft, wenn ich weiß, dass ich jetzt im Rennen keine krassen Fehler oder sowas gemacht habe, hätte ich schon gehofft, dass einfach mehr als 9. Platz bei rumkommt. Aber gut, kann ich halt jetzt ja nicht ändern. Wie gesagt, meine Leistung war echt gut, können wir vielleicht noch ein bisschen mehr darauf eingehen und insgesamt das bestätigt, was man vorher so ein bisschen gesagt hat, dass das Level echt nochmal krass gestiegen ist. Ja, und deswegen ist jetzt auch, glaube ich, von außen, ja, ist jetzt halt so 9. Platz. Ja, natürlich jetzt nicht geil, aber wie gesagt, ich glaube, es wird sich so im Laufe der Saison zeigen, wenn da auch dann ein paar andere Athleten die jetzt nicht Teil des T100-Zirkus sind, dann mal mitmachen, wird, glaube ich, das Level noch mal klarer dann auch für die Leute von außen darstellen, wie krass hoch das ist. Ja, genau. Und wie gesagt, für einen Saisonauftakt echt alles absolut im Rahmen.
Ja, gut, dass du sagst. Ich habe mich 2, 3 Minuten gerade mit meiner Einleitung beschäftigt, wo ich ein bisschen voreilig gesagt habe, dass das wahrscheinlich nicht das Ergebnis ist, was du dir vorgestellt hast. Habe danach aber eigentlich gedacht, wir haben ja vorher eigentlich gar nicht drüber gesprochen, dass ich selber so ein bisschen voreilig gewesen bin und selber halt gesagt habe, so, ey, 9. Platz, Mika ist schon mal auf dem Podest gewesen. Klar, da ist eine Differenz dazwischen. Aber ich meine, du hast es gestern ja auch schon gesagt, vielleicht droppst du das einfach nochmal, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was vom letzten Jahr zu diesem Jahr passiert ist. Also wie viel Prozent man irgendwie dieses Jahr mehr leisten musste wie letztes Jahr, um irgendwie am Beispiel von Sam Long, hast du es ja gestern gesagt, um quasi dann sogar auf einen schlechteren Platz in seinem Fall. Ich glaube, letztes Jahr ist er Zweiter oder Dritter geworden. Sam Long?
Zweiter, ja.
Zweiter. Dieses Jahr ist er Sechster oder was geworden?
Achter.
Achter
Achter. Der hat
geworden.
mich kurz vom Ziel erst überholt. Ein
Ah,
Kilometer
okay.
oder 1,5 Kilometer vor Ziel.
Ah, das habe ich
Ja,
gar nicht gesehen. Habt ihr euch
also.
richtig ausgewählt? Ich habe ja gesehen, Rico war ja auch nur 15 Sekunden hinter ihm und hat
Ja.
also richtig
Ja.
Bewegung am Ende.
Ja, also dahin war noch echt gut Bewegung da drin. Aber es war jeder echt in seinem eigenen Film, glaube ich. Jeder hat einfach nur noch irgendwie in seinem Tempo halt, in so einem Überlebenstempo. Das war halt dann bei jedem ein bisschen unterschiedlich, aber sich ins Ziel gerettet, so ein krasses Battle war das jetzt nicht mehr so Kopf an Kopf. Ja, genau, also kurzer die Sache mit Sam. Ja, letztes Jahr Zweiter hat er diese krasse Aufholjagd. Ich meine, dieses Jahr natürlich auch eine Aufholjagd, aber halt, die hat halt jetzt auf Platz 8 dann geendet in dem Fall. Ich bin gestern Abend dann mit ihm zurückgefahren, und dann hat er noch seine Tasche beim Race Venue vergessen, ist ihm dann hier im Hotel aufgefallen. Da habe ich das noch organisiert, dass mein Homestay die noch hier rumbringt. Nur, dass ihm dann 5 Minuten bevor die dann hier waren, die sind extra nochmal zum Venue gefahren, haben die Tasche geholt und so. Und 5 Minuten, da hatten die Tasche, sind dann hierher gekommen. Und dann ist ihm aufgefallen, dass die Tasche leer ist, die da geholt haben, dass seine AirPods und seine ganzen Sachen doch in seiner Tasche ist, die er schon dabei hat. Also der hat da so einen Aufriss gemacht. Wir standen dann eine halbe Stunde da in der Lobby und hin und her telefoniert und so. Und dann, ah, hier sind ja doch schon meine AirPods, und na, dann sind die wieder umgedreht und haben die Tasche behalten. Ja, aber auf jeden Fall habe ich halt dann währenddessen dementsprechend eine halbe Stunde mit ihm gequatscht. Und ja, der war auch, oder was heißt auch, er war schon ein bisschen demoralisiert, hat er auch so gesagt so. Und er hat gesagt, er sollte es nicht sein, aber er ist es jetzt halt gerade. Ja, weil für ihn war das auch so, für ihn war es eher mal eine bessere Leistung als die letzten beiden Jahre, vor allem halt als letztes Jahr. Gut, im Schwimmen hat er jetzt nochmal eine Minute mehr kassiert, aber jetzt hast du halt auch Vince, der ist, mit dem hatte ich nochmal dann auch gesprochen, der auch meinte, er hat schon draufgedrückt, auch beim Schwimmen, weswegen er dann beim Radfahren auch schnell komplett wohl überhitzt hat. Also er meint, da hätte er ein bisschen mehr chillen sollen. Aber ja, gut, wenn halt Vincent Louis auch von sich selber sagt, er hat draufgedrückt, dann ja, verlierst du halt auch schnell nochmal eine Minute mehr als Sam Long. Ja, und ich meine, gut, die Schwimmzeit kannst du jetzt nicht so vergleichen, aber auf dem Rad hat er gesagt, er hätte irgendwie 10, 15 Watt mehr getreten als letztes Jahr. Und gelaufen ist er trotzdem dieses Jahr auch, ich glaube, fast so schnell wie Hayden. Also hat er immer noch eine der schnellsten Laufzeiten. Ja, ist quasi so schnell gelaufen wie Hayden und hat sich auch beim Laufen noch echt gut gefühlt, hat er gesagt. Ja, nur das Level ist halt so gestiegen, dass er damit jetzt halt dann nicht mehr Zweiter wird, sondern Achter. Und wie gesagt, ich war knapp hinter ihm. Ja, das heißt, ich denke mal, mit der Leistung letztes Jahr hätte ich halt aufs Podium machen können. Ja, und jetzt ist halt Neunter. Ja, deswegen, also schon krass halt auf jeden Fall zu sehen, wie es gestiegen ist. Aber ja.
Ich war auf jeden Fall,
ist ja auch gut so.
Als ich nach meinem Rennen mal kurz in die Gruppe um eine Zusammenfassung gebeten habe, weil ich einfach zu knülle, um mir irgendwie alles nachzugucken und Ergebnisse zu suchen, weil T100-Ergebnisse zu finden, das ist ja gar nicht so einfach, weil sie posten ja jeden Scheiß und jeden Mist, aber dass sie einfach mal ihre Ergebnisse posten nach dem Rennen, auf die Idee kommen sie ja nicht. Muss man dann wirklich ja bei World Triathlon irgendwie sich reinfuchsen und da die Ergebnisse finden? Oder wo guckt ihr Ergebnisse nach? Auf jeden Fall, als Simon dann geschrieben hat, ja, du irgendwie Neunter, und dann dachte ich mir so, und wo kommt das, weil? Wo kommt das, was ist passiert? Aber da kam nichts. Und dann dachte ich mir so, okay, im Rennen, das irgendwie solide lief und Neunter, da bin ich gespannt. So, also.
Ja, ja.
Ja, ich würde sagen, wir können ja mal von vorne kurz aufrollen, was wie passiert ist. Also wir müssen jetzt nicht, wir hoffen natürlich, jeder hat es gesehen, aber so generell kurze Rennzusammenfassung. Und Mika kann ja immer so ein bisschen seinen Teil dazugeben, was man vielleicht nicht so von außen gesehen hat oder wie es sich in der Situation angefühlt hat. Ich habe schon gesagt, ich war laufen in der Früh, deswegen habe ich erst zum Radfahren eingeschalten. Aber wie du gesagt hast, Mika, beim Schwimmen hat der Wind drauf gedrückt. Und hat sogar eine kleine Separierung so herbeiführen können. Also vorne kam Vince mit Max Stapley und Martin van Riel aus dem Wasser. Dann kurze Lücke.
Nee, die waren mehr. Die waren zu knapp zu sechs. Die waren ja, knapp zu sechs.
Ja, mit
und mein Take auch dazu. Und
Tyler Mislavchuk, oder?
Ja, und es wäre auch wirklich noch interessanter gewesen, wenn, also aus der Rennperspektive, jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich aus Mikas, aber es war auch nur so wenig Abstand, weil Rico hinten in der zweiten Gruppe war und es wirklich probiert hat, vorne da wieder ranzuschwimmen. Also man hat richtig gesehen, Rico hat sich damit nicht zufrieden gegeben und dadurch ist der Abstand nach vorne relativ gering gewesen. Ich glaube, du hattest eine Minute so, Mika, oder? 45 Sekunden?
Ja, 45, knapp 40 bis 45 Sekunden.
Ja, dann hatte Rico vielleicht 30, der war so auf 7, 8 rum und dadurch hat sich das ja relativ schnell alles zusammengefahren. Und ich glaube, wäre noch einer weiter vorne gewesen, also gerade jetzt Rico, der sich dann halt hinten irgendwie die Pace da irgendwie angenommen hat, dann hätte da richtig was passieren können. Die Frage ist natürlich, ob die sechs, die vorne gewesen sind, die wurden ja nicht umsonst auch direkt geholt, die hatten in der Zusammensetzung einfach nicht die Horsepower, um das halt irgendwie durchzubringen. Also ich meine, ich glaube, Hayden ist ja auch von hinten gekommen. Mhm. Du bist von hinten gekommen, ihr wart ja die am Anfang da Banane gemacht haben zusammen mit Rico. Und du hast ja gesehen, Vincent Louis hat das halt am Anfang gerade nicht geschafft. Also du hast schon gesehen, er probiert's, aber er hat nicht das, was die anderen halt irgendwie haben. Oder dann halt gerade Mico, Hayden und ja die drei eigentlich.
Mhm, ja, ja, also die Separierung aus meiner Sicht ist passiert so bei Meter 700 beim Schwimmen, 700 bis 800, quasi noch auf der ersten Runde, wo man an dieser Construction Work da vorbeigeschwommen ist. Ich weiß nicht, wie sehr man das im Fernsehen gesehen hat, aber quasi auf dem Rückweg der ersten Runde, so nach 500, 600 Metern, war es noch, meine ich, noch eine relativ lange Linie.
Ja.
Und dann hat Yannick hat reißen lassen, ist dann rechts rausgegangen.
Die Pfeife.
Und er meinte halt auch, das war in dem Moment halt eine bewusste Entscheidung, halt, weil ihm da schon warm wurde. Und dann war halt die Lücke da und dann ist Justus an mir vorbeigeschwommen, der kurz die Lücke, glaube ich, zuschwimmen wollte. Hat dann wahrscheinlich währenddessen aber auch gemerkt, oh fuck, wird jetzt auch ganz schön warm, weil mir war dann auch schon warm nach 700 Metern und das ist eigentlich zu früh, als es einem schon warm sein sollte.
Das hört sich auch gut an, so, ja, der hat reißen lassen in so einem Race, wo es so einfach um alles geht, so gefühlt. Ja, bei mir war ein bisschen warm dann, also musste ich dann noch rausnehmen.
Ja, aber hatte nicht 31 Grad Wasser oder sowas, oder?
Ja, 34 oder so, aber im Schwimmen war halt noch voll die Sonne drauf.
Das ist so, also es war schon. Ja. Also alles über 26 ist schon brutal, ne?
Ja, und diesmal war mir wirklich schon beim Einschwimmen warm. Das meinte ich auch noch, hat so mit Fred drüber geredet. So letztes Jahr hat man es erst im Rennen gemerkt, aber diesmal, ich bin halt wirklich so 100 Meter oder so geschwommen. Ich bin einmal reingesprungen und dann nochmal raus und nochmal reingesprungen. Und dann dachte ich schon, oh kacke, es ist schon echt warm. Und dann hat es halt nach 700 Metern gemerkt und ich habe halt auch die Lücke gesehen und so von der Pace war es echt okay halt, nur einem war halt schon so ein bisschen warm und ich hatte auch kurz überlegt, drücke ich jetzt kurz drauf und schwimme das zu, aber dann habe ich da für mich sehr schnell die Entscheidung getroffen, es nicht zu machen. Auch mit dem Hintergrund, was ich schon im letzten Podcast gesagt habe, dass ich eher das Ziel hatte, auf dem Rad eher mein eigenes Ding halt zu machen, um dieser potenziellen Gruppendynamik da zu entgehen. Und ja, ich war dann echt zufrieden. Ich war eigentlich die ganze Zeit an Ricos Füßen. Wie gesagt, dann ist Justus noch an mir vorbeigeschwommen. Dann sind wir mehr oder weniger so zu dritt nebeneinander aus dem Wasser gegangen. Und dann, glaube ich, hat's Rico schon nochmal probiert, beim Reinspringen am Anfang der zweiten Runde. Aber dadurch, dass ich halt direkt an seinen Füßen war, war es jetzt trotzdem noch relativ entspannt für mich. Und ja, dann war es quasi so ab 1,2 Kilometern, als dann da links ging, wegging Richtung Ausgang, war es eigentlich immer so, dass vorne in unserer Gruppe Rico und Justus mehr oder weniger nebeneinander geschwommen sind. Am Anfang noch nur Rico vorne, irgendwann ist dann Justus noch daneben gegangen und ich war dann an Justus Füßen links und rechts an Ricos Füßen war Yannick. So war es mehr oder weniger, also wir vier Deutschen quasi die Verfolgergruppe da angeführt. Und dann konnte ich während des Rennens schon merken, okay, meine Temperatur geht wieder runter oder zumindest das subjektive Gefühl, mir ist nicht mehr so warm. Ja, ich habe gesehen, die sind vorne weg, aber da war ich echt entspannt. Ich wusste halt nicht, wie viele hinten noch bei uns dranhängen. Ich hatte gesehen, dass beim Landgang, dass wir relativ viele sind. Aber konnte jetzt nicht einschätzen, ob die abreißen. Aber dadurch, dass das Tempo echt entspannt war, fand ich, habe ich mir schon gedacht, dass es jetzt bei uns eine große Gruppe wird. Ich glaube, es hat am Ende auch nur Fred dann abreißen lassen. Quasi auf der zweiten Runde vom Schwimmen. Ja, und dann waren wir halt eine große Gruppe. Aber neben dem Schwimmen war ich echt voll zufrieden und ist jetzt auch im Nachhinein für mich, für den Kopf relativ wichtig gewesen. Jetzt das erste Mal nach der Verletzung. Im Wettkampf ist ja dann doch nochmal was anderes als im Becken zu schwimmen und da zu merken, okay, ich bin direkt da voll dabei und halt auch mit einem guten Gefühl dabei. Ja, tut auf jeden Fall gut jetzt für die nächsten Rennen.
Ja, war schon richtig solide. Also ich meine, du hattest ja eigentlich die beste Position, ne? Also direkt
Ja.
zweite Reihe.
Ja,
Und ich meine,
ja.
auch was du gerade meintest mit dieser Gruppendynamik, halt dadurch, dass der Abstand nicht so groß gewesen ist und dann dahinter, wie viel wart ihr gewesen? Vielleicht 10. Also es ist ja dann schon auch hinten ein bisschen dann in die Länge gegangen. Hast du dann ja auch gerade am Anfang auf dem Rad halt mitbekommen. Also Hayden Wild, warum der eigentlich keine Zeitstrafe bekommen hat, weiß eigentlich, glaube ich, niemand. Also der hat da auch irgendwie ganz gern mal
Was
ist er
war
vorbeigefahren, hat sich wieder hinten einsortiert. Ganz am Anfang, so in der ersten Runde,
da?
gab es so eine Situation, da ist er vorbeigefahren, auf einmal stoppt er, will irgendwie dem Kampfrichter irgendwas mit Blocking zeigen oder so und sortiert sich hinten in der besten Position wieder ein. Wo du eigentlich denkst, so, also so doof in dem Moment und er hat auch noch mit irgendwas gehadert oder sich über irgendwas beschwert. Aber er hat in dem Moment, was man, also muss man natürlich sagen, was man im Fernsehen gesehen hat, hat er erstmal da den Fehler gehabt. Und ich meine, da hast du ja eigentlich genau das Richtige gemacht, irgendwie gar nicht sich darauf einlassen. Ich glaube, du bist ja auch an diesem Stück, was so hoch ging, also dieser leichte Hügel da auf diesem Highbay, bist ja einfach vorbeigefahren und warst dann da irgendwie da, wo man sein muss. Und das halt, war es schon erste Runde, zweite Runde?
Ich meine schon erste Runde. Also ich glaube, am
Ja.
Ende der ersten Runde war ich dann Fünfter oder so. Und dann am Ende der zweiten Runde Dritter. Also ja, bin ich einfach nach und nach so vorbeigezogen an den anderen.
Ja, ich glaube, Hayden, also wenn wir, jeder, der sich diese Zusammenfassung anguckt, der T100 Kurzzusammenfassung, da wird, glaube ich, so eine Minute auch diese Situation gezeigt, oder eigentlich regt sich Hayden Wild komplett, also die ganze Zeit eigentlich über irgendwas auf. Also eigentlich, ich würde mal sagen, typisch Hayden, dass er da sehr kommunikativ ist. Und ich habe das aber auch so gesehen wie Nils, dass er eigentlich auch nicht ordentlich fährt. Also er fährt da auch kreuz und quer und redet die ganze Zeit mit dem Kampfrichter, signalisiert irgendwas, wie so ein Fußballer, der mit dem Schiri redet. Und er fährt aber auch dann nicht vorbei am Marten. Ich glaube, Marten war das. Sondern er hätte halt dann auch mal durchziehen können, aber dann lässt er sich wieder zurückfallen. Ach, keine Ahnung.
Ja, der war vorbei. Also ich meine, klar, jetzt kann man natürlich wieder hapern und eigentlich hätte Martin ja bremsen müssen, aber der Abstand nach vorne, der war ja nicht 40 Meter, also der hätte er sich nicht einsortieren müssen. Also es hätte zwei Möglichkeiten gegeben, vorbei oder Zeitstrafe. Und er hat halt gebremst und sich beschwert und ich dachte so, hä, das macht überhaupt keinen Sinn. Also auch verstehe ich auch nicht. Ich meine, es war ja so prägnant, auch im Fernsehen zu sehen, dass man da, wo ist unser Video-Referee, wo ist hier die ganze Auswertung? Da hättest du mal die 30 Sekunden oder Minute, ich weiß gar nicht, was haben wir jetzt eigentlich, Zeitstrafe, eine Minute, was kostet sowas gerade? Eine Minute, glaube ich, oder 30 Sekunden?
Ich glaube nur noch halbe, oder?
Also Blocking ist, glaube ich, eine halbe.
Ja,
Drafting ist eine Minute.
Blocking hat er ja nicht gemacht. Er hat ja quasi sein, wie heißt es, wenn du deinen Überholvorgang nicht abschließt und dich wieder zurück...
Slotting in,
ja. Also er hat den größten Anfängerfehler gemacht, den man machen kann in dem Moment. Also wenn du vorbei bist, deinen Move nicht zu Ende bringen und dich dann wieder zurückfallen lassen. Wenn du merkst, oh, ist ein bisschen anstrengend hier. Und dann ist er zurückgegangen und hat sich beschwert.
Ich denke, ihm war auch ein bisschen warm, dann ist er gleich
reingeslottet. Wahrscheinlich hat er sich auch irgendwas
auf jeden Fall, erzählen. Das kann sich ja jeder nochmal angucken in der Zusammenfassung. Aber dann war es eigentlich relativ schnell so, das war dann auch, wo ich eingeschaltet habe, dass Rico das Rennen in die Hand genommen hat und nach vorne geprescht ist. Und Nils hat nur gemeint dann, weil ich auch eine kurze Zusammenfassung gefordert habe, was passiert ist, dass du es noch probiert hast, Mika, da nachzufahren. Das habe ich aber nicht mehr gesehen. Also hast du dir im Moment gedacht, okay, Rico ist gefährlich, wenn der angreift und was vorhat, willst du dabei sein, weil du immer im Renngeschehen sozusagen um den Sieg mitkämpfen willst? Oder was waren da so deine Gedanken?
Also zu dem Zeitpunkt, wo Rico dann vorne war, ganz vorne war ich, glaube ich, so Dritter, Vierter. Das heißt, ich hatte die meisten, dieses Pack, sage ich mal, hatte ich schadfrei überstanden. So meine größte Sorge, dass da irgendwas mit, dass da echt total chaotisch wird. Aber man muss sagen, die Pace war wirklich von Anfang an so hoch, dass es dazu dann gar nicht kam. Und es war mit Abstand das fairste Rennen in Singapur, was es hier je gab. Und auch das fairste Rennen insgesamt. Also ich würde auch sagen, noch fairer als Ibiza. Weil es für mich war es wirklich ein Time Trial, 80 Kilometer lang. Also halt die ersten zwei Runden da Leute überholen. Aber es war nie, dass ich irgendwo groß drin gesessen hatte. Ja, und dann, genau, war Rico vorne und der hat echt ordentlich drauf gedrückt. Und da wollte ich nicht hin, sondern ich wollte so ein bisschen wie beim Frauenrennen machen, so wie die Jess Learmonth und Kate Wolf, dass die quasi immer so mit 20 Sekunden Abstand vorne gefahren sind. Das heißt, jeder kann seinen eigenen Rhythmus fahren, aber man fährt doch irgendwie so ein bisschen zusammen, also wenn es auch nur für den Kopf halt ist. Aber ich habe gemerkt, Rico, der ist echt saustark gefahren, die ersten 5 Runden. Genau, also das war ja ungefähr bei Runde 2, 2,5 so, wo Rico dann vorne war und ich an 3.
Hast du ihn gesehen die ganze Zeit?
Ja, also immer so am Horizont, sage ich mal. Du kannst relativ weit eigentlich da immer gucken. Also ich hatte schon ein gutes Gefühl. Bei den Wendepunkten habe ich auch immer halt dann gesehen, okay, er wendet da, ich bin gerade da, dann konnte ich das halt so einschätzen. Ja, und ich bin dann so ungefähr 1,5 Runden, habe ich so pro Runde vielleicht 5 bis 8 Sekunden verloren, würde ich jetzt mal schätzen, auf ihn. Das heißt, er ist weggezogen, aber nur sehr leicht. Und dann hat mich so in Runde 4, 4,5 hat mich dann Hayden überholt. Und er ist dann wirklich mit einer Hauruck-Aktion da rangefahren am Anstieg, an dem steilsten Anstieg, ja, wo ich auch schon echt immer gut drauf gedrückt habe. Also auch da vielleicht zu den letzten Jahren ja deutlich mehr gepusht habe. Und da ist er halt echt da voll rangeknallt. Und war dann ungefähr eine Runde später, war er dann dran, hat dann da die Lücke halt zugefahren. Und ich bin meinen Rhythmus quasi weitergefahren. Hatte auf Rico noch ungefähr die gleiche Lücke, nur dann war halt Hayden auch da. Und dann ist die Pace mal ein bisschen bei den beiden runtergegangen. Dann kam ich näher, dann kam Mattis auch bei mir vorbei. Und Mattis ist dann nicht wie Hayden mit so einer Hauruck-Aktion dahin gefahren, sondern relativ gleichmäßig. Aber gleichmäßig immer so, ja, ein 0,5% drüber für meinen Geschmack, sage ich mal. Also jetzt aus meiner Sicht, wo ich normalerweise auf jeden Fall mitgefahren wäre. Aber jetzt hier in Singapur habe ich mir gedacht, bleib bei dir, konzentriere dich lieber auf deine Linien und sowas, statt jetzt ständig hochgucken zu müssen. Weil Mattis auch technisch nicht so gut gefahren ist. Also Mattis ist einfach ein krasser Athlet, so, der ist einfach so eine rohe Gewalt irgendwie. Also ist auch echt ein cooler Typ so. Ist immer cool mit dem hier. Aber im Rennen ist es einfach wirklich so rohe Gewalt, pure Power einfach. Und ja, ich habe mir gedacht, okay, ich bleib bei mir. Und er ist dann da vorne rangefahren. Und in der Zeit habe ich aber auch konstant immer auf die schon vorne halt gewonnen. Aber als Mattis dann vorne dran war, dann hat Hayden, ist glaube ich Hayden dann nach vorne gegangen und hat dann wieder ein bisschen mehr drauf gepusht. Ja, also insgesamt habe ich über die ganze Radzeit auf, ich schaue es jetzt gerade mal nach, warte mal, auf die vorne, erst dann quasi als Mattis dran war, sind die dann konstant so 10, 15 Sekunden pro Runde schneller gefahren als ich. Und ich habe halt meinen Rhythmus gehalten und war wirklich komplett im Niemandsland. Also das Rennen war für mich echt eine einsame Sache auf dem Rad. Hatte keine Motorräder oder so um mich rum, keine Athleten. Aber trotzdem ging die Zeit zum Glück schnell rum, weil die Strecke halt wirklich, weil du wirklich dich darauf konzentrieren musst. Aber da habe ich auch schon gemerkt, boah, es ist viel, viel schneller als letztes Jahr oder als die beiden letzten Jahre. Und mir ist auch schon viel, viel wärmer, einfach weil es halt so viel schneller ist. Und ich muss auch schon echt gut arbeiten. Also hier geht auch gerade schon auch Energie durch. Ja, und es ist jetzt nicht so ein klassisches Hitzerennen, wo so ein bisschen halt rumgepimmelt wird, sondern ja, ich muss schon echt da schon richtig drauf drücken. Und habe mir schon die ganze Zeit gedacht, ey, oh, hoffentlich geht es den anderen auch so, weil ich bin schon echt ziemlich blau. Aber ich war mir trotzdem relativ sicher, dass es zumindest einigen so ging, weil dann so ab Runde 6 so random Athleten auf einmal so übelst viel Zeit pro Runde verloren haben. Also zum Beispiel Jelle, der war eine Zeit lang, oder eigentlich bis zur Runde 6 war der immer im relativ gleichen Abstand zu mir, so 30 Sekunden, der war halt in der Gruppe hinter mir. Also es gab halt vorne diese Gruppe, mal aus 2, als Mattis da war aus 3, dann war ich so im Niemandsland. Und dann gab es hinter mir eine Gruppe mit Martin, Gregor Barnaby, Berger war noch dabei. Die drei waren quasi am Ende zusammen und davor waren noch so Mino Kohlhaas, Jelle war da lange dabei, der Antonio Benito Lopez. Und von denen ist so pro Runde einer abgefallen und dann ist die Lücke richtig aufgegangen, halt auf die Gruppe. Wo ich jetzt nicht weiß, ob das eher ein Kopfding ist, dass sie da halt bewusst rausgenommen haben oder ob da die Gruppendynamik denen doch schon ein bisschen geholfen hat, das kann ich jetzt nicht einschätzen. Aber ich habe schon im Rennen gemerkt, okay, das ist ein ganz anderes Rennen als die letzten Jahre, wo es die letzten Jahre einfach so ein Gruppengefahrer war, sondern hier muss jeder schon arbeiten. Und habe mir das halt so eingeredet, dass es den anderen auch so gehen wird. Habe halt auch gesehen, dass sie auch Fred einfach jede Runde irgendwie 20, 30 Sekunden raushole. Und auch Sam Long, den habe ich gar nicht gesehen beim Radfahren. Ich hatte schon überlegt, mal zwischendurch zu fragen, ob der ausgestiegen ist. Weil die letzten Jahre, weiß ich noch genau, ist der immer irgendwann diese Brücke hochgekommen. Als ich dann quasi die Brücke wieder auf der anderen Seite runtergefahren bin, aber noch nicht mal da hatte ich ihn gesehen. Und du kannst nicht über die Banden gucken. Ja, also ich habe mir schon gedacht, und ich habe es am eigenen Leib gemerkt, aber mir halt dementsprechend auch gedacht, okay, das ist nochmal eine andere Nummer hier. Und hatte echt nicht so Bock aufs Laufen, was dann kam, weil ich wusste, das wird eine harte Nummer.
Aber ja. Bist du einigermaßen steady gefahren? Weil ich meine, ich finde ja beim Radfahren, die so ein unaufgeregtes Rennen gemacht haben. Also jetzt gerade, ich meine, der Margiré, wie du auch vorher meintest, ist ja eher dafür bekannt, dass er mit dem Kopf durch die Wand. Der hat ja seinen Move erst gefühlt nach 50 Kilometern gemacht. Mhm. Ja, auch so. Der Barnaby war ja auch, ich meine, am Ende ist er, was ist er geworden? Fünfter. Glaube ich.
Ja, richtig.
Fünfter. Genauso der Bigère. Die waren da hinten irgendwo, die haben sich halt zurückgehalten. Und ich meine, der Mattis hat halt irgendwann diesen Move gemacht mit dem Hayden. Und dann quasi auch an dir vorbei. Du warst relativ steady die ganze Zeit oder relativ konstant mit Rico. Und dann gefühlt ist nochmal durch die beiden oder jetzt gerade durch Mattis nochmal so Bewegung reingekommen. Hat der dann drauf gedrückt oder war das einfach dem geschuldet, dass du vielleicht irgendwie 10 Watt weniger gefahren bist?
Nee, ich glaube, er hat drauf gedrückt. Also ich habe gefühlt, ich habe nicht rausgenommen. Ich hatte überlegt, rauszunehmen, aber habe mir gedacht, das bringt es jetzt auch nicht mehr. Ob ich jetzt die letzten 2 Runden hier noch ein bisschen rausnehme und du kannst, also ich bin steady gefahren in den Rundenzeiten, würde ich mal schätzen. Aber ich bin halt überhaupt nicht steady gefahren, was die Power angeht, sondern ich bin halt schnell gefahren, so schnell wie möglich und das halt so steady wie möglich halt zu halten, aber um halt hier schnell zu fahren, musst du halt einfach total mal pieken bei den Anstiegen und so. Ich habe in den Abfahrten auch Echt ein paar Mal auch rollen lassen. Ja, und das hilft halt jetzt nicht gerade der Körper. Kerntemperatur, wenn du halt immer jeden Anstieg schon deutlich auch über die Schwelle gehst. Ja, wie gesagt, von daher war das nicht so richtig steady. Aber ja, auch das würde ich jetzt im Nachhinein, nee, würde ich glaube ich nicht anders machen. Also wenn ich jetzt, ja gut, mit dem Wissen, wie es jetzt geendet ist, das Radfahren, hätte ich vielleicht bei Runde 4, hätte ich mal richtig Luft geholt und hätte mich einfach in die Gruppe von Hayden, Leo und dem Barnaby gesetzt, weil die letztendlich auch dann am zwischen Runde 5 und dem Ende sind die nicht viel langsamer gefahren als ich. Aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich meine, zu dem Zeitpunkt waren auch noch Jelle und sowas da drin. Ja, ich meine, wie gesagt, so, ich mache mir da keinen Vorwurf. Ich würde es, klar, jetzt wo ich es weiß, hätte ich es ein bisschen anders gemacht, aber in dem Moment, nee, passt auf das alles gut.
Dann ging es eigentlich aufs Laufen. Also Bike-Ende, wir haben es schon ein bisschen gesagt, alles so ein bisschen zerfleddert. In einem anderen Rennen hätte ich mir gedacht, okay, es ist schon ein bisschen vorentschieden. Aber ich dachte mir auch die ganze Zeit so, boah, also da kann jetzt wirklich noch alles passieren, weil die Abstände waren noch nicht so groß, dass es, ja, also selbst wenn jemand gut gelaufen wäre, hätte ja jemand so wie Sam Long immer noch aufholen können. Und wenn dann vorne Hayden oder Rico halt hochgeht, dann geht es ja auch ganz schnell, also wie man es ja dann auch gesehen hat. Und eigentlich dachte ich dann so, okay, jetzt geht das Rennen eigentlich erst so richtig los. Und selbst die ersten Kilometer dachte ich mir, okay, jetzt ist noch kein Indikator, wenn jetzt hier irgendjemand langsam losläuft oder schnell losläuft. Es kann eigentlich in jede Richtung ausschlagen in der Hitze. Und eigentlich hat das Rennen sich dort dann schon auch nochmal gut durchgemixt, bis auf Hayden. Also Hayden hat einfach sein Ding durchgezogen, ist relativ schnell an Rico vorbei und dann war eigentlich so der Trend, okay, Hayden gewinnt. Und dahinter ist Leo Berger dann so langsam, hat sich so rauskristallisiert, dass der schnellste ist, der dahinter kommt. Und wer mich dann auch wirklich überrascht hat, war Martin. Also Martin kam ja auch eigentlich erstmal langsam steady mit dem Barnaby nach vorne gelaufen. Von hinten ist Sam Long noch gut gelaufen. Und ich habe mir nur bei dir gedacht, so, oh, bei Mika, es sieht schon nach Arbeit aus. Also sieht nicht schlecht aus so, aber man sieht, der muss jetzt hier sich richtig reinhängen und richtig leiden, dass er da dran bleibt.
Ja, absolut, absolut. Also das war wirklich gar kein Spaß von Anfang bis Ende. War mir auch schon, also ganz echt, das ganze Rennen mit Spaß hatte es wirklich nichts zu tun. Und ich bin froh, dass das vorbei ist, weil es kann jetzt echt nur noch einfacher werden. Also dieses Singapur-Rennen ist echt, ja, einfach nur eine Qual jedes Mal. Ja, und wie gesagt, ich hatte schon auf dem Rad, wusste ich schon, ey, das wird jetzt eine richtig harte Nummer. Wie gesagt, jetzt auch, ey, gerade für das erste Rennen und dann halt direkt so ein Ding. Ja, ich bin echt froh, dass es vorbei ist. Ja, aber ich bin halt losgelaufen und habe halt das gemacht, was ich auch vorher schon gemeint hatte, halt direkt mein eigenes Ding. Hab mich von Anfang an, hat sich wirklich schwer angefühlt. Was jetzt aber, glaube ich, jetzt nicht am Laufen an sich lag, sondern halt einfach an der Vorbelastung vom ganzen Rennen. Also ja, ich musste auch am Ende vom Radfahren schon echt arbeiten, halt, dass ich die Pace noch hochhalten konnte. Habe gemerkt, ich bin von der Temperatur echt immer so am Limit und brauchte auch mal diese Rollphasen quasi, um sie nicht zu übertreiben. Ja, und bin halt echt steady losgelaufen, direkt bei der ersten Verpflegung schon viel mehr Zeit genommen, als was ich eigentlich machen würde. Aber auch das im Nachhinein würde ich jetzt wieder genauso machen. Also ich bin echt happy mit der Kühlungsstrategie quasi, die ich hatte. Ich würde sagen, meine Temperatur, die war halt einfach schon super hoch, als ich das Laufen gestartet hatte. Und ist dann nicht, wie man es sonst halt kennt, man chillt auf dem Rad und dann geht die Temperatur halt relativ steil nach oben beim Laufen, sondern meine war halt einfach schon ziemlich weit oben. Und da habe ich es geschafft, die da oben relativ konstant zu halten. Und die Temperatur war jetzt, klar war es der limitierende Faktor, overall so, aber jetzt nicht, dass ich so in dem Moment gedacht habe, oh Kacke, ich kippe jetzt gleich um, weil es so heiß ist. Ja, habe das halt irgendwie so gemanagt, hab mich probiert, aufs Fueling halt auch zu konzentrieren. was auch gut geklappt hat. Also ich habe echt viel trinken können. Ja, es hat halt einfach, oder es fehlt einfach noch so 2-3%, würde ich sagen. Gar nicht speziell im Laufen, sondern so insgesamt von der Form. Gerade so, was so Durability angeht, würde ich sagen. Was ich mir aber auch gut erklären kann, jetzt nach dem Winter, jetzt wie gesagt, erstes Rennen, die Geschichte nach Namibia und so mit dem Magen. Und das habe ich halt gemerkt. Also ja, wie du sagst, ich muss von Anfang an arbeiten. Habe von Anfang an quasi probiert, so effizient wie möglich halt da einfach durchzukommen. Auch wenn mich Leute überholt haben, habe ich gar nicht probiert mitzugehen, was ich normalerweise auch auf jeden Fall machen würde. Aber auch das war, glaube ich, eine gute Entscheidung. Und wirklich so, als ich dann so auf der Barrage bei Kilometer 15 war, oben quasi, wo man diese Kackschleife da jedes Mal hochlaufen musste. Und als ich dann da oben war, da hatte ich gesehen, okay, Rico, der kommt mir ordentlich schnell entgegen. Da kann ich jetzt, den probiere ich nochmal zu holen. Und ja, wie gesagt, das war halt der Moment, wo Sam von hinten kam, Rico kam von vorne, aber irgendwie war jeder so komplett in seinem eigenen Film. Ja, und Rico habe ich dann mit 1 Kilometer vom Ziel, glaube ich, oder 800 Meter vom Ziel überholt, genau an der Stelle, wo ich letztes Jahr gehen musste. Das war wenigstens für den Kopf ganz gut, dass ich da diesmal jemanden noch überholen konnte und so ein bisschen eine Attacke setzen konnte und nicht wieder komplett abkacke am Mount Mika, wie ihn Anne nennt. Das war ganz gut so. Ja, und dann konnte ich es halt einfach noch sauber zu Ende bringen, konnte auch die letzten 300 Meter sicherheitshalber noch mal ein bisschen drauf drücken. Ja, und war halt neu im Ziel. Ich habe das auch erst gecheckt, so richtig, welcher Platz ich bin. Eigentlich auch erst so mit 3 Kilometer to go habe ich dann so mal bewusst drauf geachtet, okay, wie viele kamen jetzt schon entgegen. Ja, also ist halt echt nicht so klassisches Racing. Deswegen, was ich auch schon ein bisschen vorher meinte, ja, bockt das jetzt für mich nicht so, weil man halt so komisch konservativ die ganze Zeit raced. Aber ja, für einen Saisonauftakt, wie gesagt, passt das alles. Und jetzt habe ich jetzt ja noch gut Zeit bis San Francisco und dann die nächsten Rennen, die mir auch dann von der Strecke, denke ich, nochmal besser liegen, um dann da die letzten paar Prozent nochmal rauszuquetschen.
Hast du aufgezeichnet deine Körpertemperatur?
Nee.
Weißt du, wie die so in so einem Rennen aussieht? Also geht die dann direkt hoch und bleibt dann möglichst steady? Oder merkt man dann Veränderungen in so einem Rennen? Also ich habe sowas noch nie aufgezeichnet, ich kenne nur so das Gefühl. Das würde mich mal interessieren, also wie also so eine Auswertung von so einem Rennen aussieht.
Ja, ich kenne Daten von Ironman-Rennen, aber das ist halt eine ganz andere Dynamik. Da geht es beim, gut, Schwimmen würde ich jetzt mal ausklammern.
Ja, da startest du ja um 6 Uhr morgens
noch, ne? Da weiß man nicht so genau. Ja, und da weiß auch nicht genau, wie es von der Genauigkeit ist. Aber auf dem Rad sind die Dinge ja schon ganz genau. Und da ist es auf dem Rad sehr steady. Sehe ich so zwischen, ja, ist halt ein bisschen individuell, aber häufig sehe ich so 38,2 bis 38,5. Also klar schon warm. Ich meine, man belastet sich ja auch, aber noch absolut im Rahmen. Und beim Laufen hast du halt das, was ich meinte, du startest absolut kontrolliert und gehst dann ziemlich steil halt nach oben. Und probierst quasi am Ende dann ja maximal hoch zu sein, so dass du noch irgendwie tolerieren kannst. Aber hier bin ich mir ziemlich sicher, dass es halt hier anders war. Hayden zum Beispiel hat mir gesagt, er hatte die höchsten Herzfrequenzwerte auf dem Rad und auf dem Rad wäre es auch der Durchschnittspuls. Er meinte 5-10 Beats higher als beim Laufen.
Krass.
Und ja. Also er meint auch, das war für ihn auch eine ganz neue Erfahrung. Dementsprechend ist ja auch die Körperkerntemperatur wird dann auch beim Laufen, beim Radfahren schon deutlich höher gewesen sein, weil hier mit Kühlung auf dem Rad hast du halt diese Radflaschen bekommen, aber so richtig kühl war das Wasser drin jetzt auch nicht, das war jetzt kein Eiswasser oder so. Und beim Laufen hast du immerhin so Eiswürfel.
Ich denke vor allem hier beim in Singapur jetzt ist wahrscheinlich die Körpertemperatur beim Schwimmen, steigt die wahrscheinlich konstant an. Ich glaube, da hast du fast einen Peak hinten raus mal. Wenn du aufs Rad gehst, beim Beginn ist wahrscheinlich auf so einem gleichen Level und dann denke ich, dass sie eher wieder sinkt. Und wahrscheinlich auf so einem, also niedrigen Level sinken, ne? Wahrscheinlich ist es immer noch relativ hoch.
Meinst du es beim Laufen oder beim Radfahren?
Auf dem Radfahren.
Ach so, ja, ja, genau.
Also
genau.
Ich denke, man hat so einen,
ja,
so einen,
also bei einem normalen Rennen,
dann kann man so ein konstantes Level wahrscheinlich auf dem Rad halten und hinten raus beim Laufen, wie du sagst, da, ja, da musst du halt dann irgendwie versuchen, das, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Da wird die dann wieder ansteigen und am, ja, ab einem gewissen Level ist das ja dann dort auch so der Leistungsbegrenzungsfaktor, sage ich mal. Also wenn die auf so einem gewissen Level ist, dann kannst du halt nicht mehr draufdrücken, dann wird die auch wahrscheinlich nicht mehr steigen, weil du es halt nicht aushältst, so.
Ja.
Highscore, ja, erst im
also
Ziel.
Und also bei einem normalen Rennen auf jeden Fall. Hier, wie gesagt, glaube ich, dass die auch auf dem Rad schon im kritischen Bereich war. Einfach, ja, weil das halt so ein krasses Niveau war. Aber da können wir vielleicht Fred mal fragen. Vielleicht kann er mal ein Screenshot schicken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der es dran hatte. Justus hat es auch dran, fällt mir gerade auf. Mal gucken, vielleicht kann ich ihn mal fragen. Würde mich jetzt auch mal interessieren, so im Nachhinein.
Aber ist es da eigentlich eher die Hitze oder die Feuchte, was das so das ganz krasse Problem darstellt? Oder beides? Nimmt sich nichts, beides scheiße.
Ja, beides. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, ich glaube vor allem die Feuchte. Aber ja, ich meine, 85% Luftfeuchtigkeit ist ja auch schon bei 22 Grad, fühlt sich ja auch schon kacke an, halt beim Laufen. Aber dadurch, dass halt hier 32 Grad sind, ist es halt auch schon auf dem Rad dann ultra unangenehm. Ja, es ist einfach nur ätzend. Und ich bin wirklich froh, wenn ich jetzt morgen wieder in Deutschland bin. Also auch so im Alltag, ne? Du gehst raus und läufst direkt gegen so eine Wand.
Das Problem durch die Luftfeuchtigkeit ist ja immer, dass du dann die Kühlung nicht mehr hinbekommst. Also ich glaube, die Hitze ist dann so das, ist dann so die Ursache, warum es unangenehm wird. Und die Feuchtigkeit macht halt dann die Kühlung fast unmöglich, weil du alles, was du drüber schüttest, auch wieder direkt warm wird und diesen Hitzefaktor halt noch ins Unermessliche steigert. Ja, aber gut.
Und die Schweißrate halt extrem steigt, weil es halt nicht verdunstet, was ja eigentlich der Sinn vom Schweiß ist. Ja, ich habe gestern echt viel getrunken, auch im Ziel viel getrunken. Aber ich hatte da keine Dopingkontrolle im Ziel, aber trotzdem pinkeln konnte ich erst 5 Stunden später. Ja, und gefühlt habe ich die ganze Zeit nur getrunken, also ja.
Aber gut, Rennen abgehakt. Simon will noch reingrätschen.
Von den ganzen Sachen, die du dir vorgenommen hast, also Nutrition, Material, Setup etc., bla bla, was ja alles in der Planung davor war da alles richtig entschieden? Gibt es da Sachen, die du fürs nächste Mal wieder anders machst oder jetzt anders machen würdest? Oder hat das alles gesessen?
Für das Rennen hier würde ich es wieder so machen. Fürs nächste Rennen mache ich es natürlich anders, weil es ganz andere Bedingungen werden in San Francisco. Aber für das Rennen sind die Sachen, die ich vorher entschieden habe, würde ich wieder so machen. Ich würde im Rennen, beim Laufen würde ich ein bisschen an den Verpflegungsstellen ein bisschen anders agieren, aber das ist auch eine Sache, die ich erst im Rennen gecheckt habe oder checken konnte, weil es nochmal ein bisschen verändert wurde, auch im Vergleich zum Frauenrennen, die Reihenfolge von den Verpflegungsstationen, wo es quasi das Wasser gab, wo es das Eis gab, und das hätte ich einfach anders in die Hand nehmen müssen, dann hätte ich, glaube ich, immer noch einen Schwamm mehr pro Verpflegungsstelle nehmen können, und so hatte ich halt einfach dann schon die Hände voll mit den Flaschen, das hätte ich ein bisschen anders anordnen müssen mit meinen Fingern, aber das sind halt wirklich ja schon eher Details, die man auch nur bedingt planen kann, würde ich sagen. Ja, genau, von daher würde ich das dann...
Wie war das eigentlich mit dem Flaschenanreichen am Rad dieses Jahr? War das jetzt besser?
Besser, ja. Ja, also das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, das Ding direkt nach dem Wendepunkt zu machen. Habe ich den auch schon gefeedbackt, und ich glaube, es waren eigentlich alle ganz happy mit. Ich habe diesmal, würde ich sagen, 70% der Flaschen gegriffen bekommen, die ich greifen wollte. Also ja, war das gut.
Ja.
Aber immer noch linke Seite, ne? Das kriegst du wahrscheinlich nicht anders hin. Das kriegst du nicht anders hin, oder? Wenn du links fahren musst.
Nee, bei dem Rennen nicht. Nee, bei dem Rennen nicht. Sonst fliegen halt die Flaschen komplett über die Strecke. Ja.
Ja, und du kannst halt mit überholen, ist halt auch kacke, ne? Also die müssen ja alle dann ausscheren auf die falsche Seite.
Ja. Ja.
Was war eigentlich bei den anderen Germans so geboten? Gut, Rico hatten wir jetzt oft thematisiert, wie da der Tag so ablief, aber Es gab ja noch mehr. Wir hatten Fred im Rennen, Nico im Rennen, da kann Nils vielleicht was dazu sagen. Und Justus war noch im Rennen. Yannick Schaufler war auch noch im Rennen.
Ja, also genau, können wir mal durchgehen. Ich auf 9, Rigo auf 10, haben wir schon gesagt, also solides Schwimmen, Rad super stark, echt Respekt, also generell Respekt vor der Leistung, aber auch vom Racing an sich. Fand ich cool.
Respekt auch, vor den dicken Eiern.
Ja, der hat auch einfach mal Gazzi 4 Kilometer mit Hayden mit durchgezogen.
Ja, also, ja.
Das darf man ja nicht vergessen. Auch,
als sie mir entgegenkam da, die kam mir genau entgegen nach dieser kleinen Runde quasi beim Loslaufen, Rico und Hayden, und es sah auch schon einfach richtig gut aus bei Rico. Und dachte ich schon, boah, wird das jetzt so ein Ding wie in San Francisco? Und dann habe ich es aber erst auf der letzten Runde gecheckt, wie sehr er dann halt doch eingeht. Weiß jetzt nicht genau die Ursache, ob der Fehler schon auf dem Rad war oder ob es durchs Anlaufen passiert ist. Ich meine trotzdem, wie gesagt, finde ich cooles Rennen. Dann Justus auf 12. Man muss sagen, ich weiß gerade nicht, wer 11 da war und wie da der Rückstand ist, aber so ungefähr bis Rico war alles relativ eng. Also wovon Rico bis zum Podium 3-4 Minuten irgendwie waren, und dann gingen
fast 4 Minuten auf Justus, dann nochmal Abstand.
Ja, genau, und da dann gingen quasi die Lücken, wurden dann relativ groß. Justus halt dann auf 12, ich habe noch nicht mit ihm gesprochen, ich habe ihn jetzt hier noch nicht gesehen, aber aus meiner Sicht hat er auch relativ sein eigenes Rennen gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass er auch vielleicht Puls- oder Core-Temperature-Vorgaben hatte von da an oder Empfehlungen hatte. Fürs Rennen auf dem Rad war er eher am Ende von Gruppen oder halt auch teilweise mal auch mit so 10 Sekunden dahinter. Und beim Laufen hat er, schätze ich, auch von Anfang an ziemlich gesuffert und sein eigenes Ding durchgezogen. Aus meiner Sicht ein solides Rennen. Sah jetzt auch nicht nach Spaß für ihn aus. Wie gesagt, aus meiner Sicht eine solide Sache. Dann Yannick auf 15. Wo dann nochmal eine ordentliche Lücke ist, wo dann ein bisschen über 8 Minuten auf Justus wiederum schon sind und 13 Minuten auf Rico und mich, der aber auch eigentlich ganz zufrieden war. Auch solides Schwimmen, hat ja gesagt, dass er da hat abreißen lassen, was jetzt auch nicht als Fehler bezeichnet. Und auf dem Rad hat er ganz offen gesagt, er ist seine Werte gefahren, die er fahren sollte. Hatte da wohl mit Sebi einen Plan ausgemacht.
Trainiert er noch bei Sebi? Weil das habe ich mir vor kurzem gefragt.
Ich meine ja. Also er hat jetzt nicht Sebi genannt, aber er hat gesagt, er hat halt eine Pacing-Vorgabe quasi, auch halt detailliert für die Anstiege und so Geschichten. Es klang alles relativ ausgeklügelt. Könnte ich mir vorstellen mit Sebi. Wie dem auch sei, auf jeden Fall hat er sich da daran gehalten und hat halt einfach ja relativ offen gesagt, dass da auf dem Rad bei ihm halt einfach noch ein bisschen was fehlt, um halt da mitfahren zu können bei der absoluten Weltspitze. Auch das hat ihn natürlich halt auch Körner gekostet, aber ist auch nicht schnell gelaufen, aber auch noch okay, würde ich sagen. Und so aus meiner Sicht hätte er sich sicherlich auch mehr erhofft, jetzt gerade so vom Ergebnis und so, aber letztendlich ist er halt auch noch mit einem Vincent Louis so mehr oder weniger geraced, nicht viel hinter mir ins Ziel gekommen. Fehlt wahrscheinlich auf dem Rad noch ein bisschen, aber der war jetzt auch nicht komplett enttäuscht oder so. Und dann Fred dahinter auf 16, allerdings nochmal mit über 7 Minuten Rückstand auf Yannick. Und der war ja, der war natürlich nicht zufrieden. Schon beim Schwimmen, wie gesagt, hat er, ich habe jetzt gesehen, am Ende der ersten Runde war er noch ganz am Ende von unserer Gruppe, hat dann aber auf der zweiten Runde abreißen lassen und hat dann gesagt, dass er halt muskuläre Probleme hatte. Hat auf dem Rad halt konstant verloren und beim Laufen, oder da hat er halt auch schon überlegt auszusteigen, und beim Laufen war es einfach nur noch durchkommen, finishen, was ich auch echt cool finde, dass er es noch durchgezogen hat, weil auch er hatte keinen Spaß. Aber ich glaube, noch mal deutlich weniger als wir. Ja, und der hat es einfach als Long Run genommen, hat es zu Ende gebracht und wie gesagt, gut, dass es gefinisht hat, glaube ich. Ja, und Nico ist noch losgelaufen und dann ausgestiegen, aber dem ging es wohl von Anfang an schon nicht gut.
Ja, also Nico hat gesagt, dass er über die Tage davor schon so ein bisschen mit Magen-Darm zu kämpfen hatte. Das wird sich wahrscheinlich jetzt wird sich das bestätigen oder nicht, ob es irgendwie daran gelegen hat, ob das irgendwie ein Grund ist. Auf jeden Fall, ich meine, jeder, der Nico ja irgendwie kennt, das, was im Schwimmen schon passiert ist, das entspricht ja nicht seinem Leistungsniveau. Also der hat ja gefühlt auf den ersten 200-300 Meter haben zwei Leute den Anschluss verloren, einer von denen war Nico gewesen. Und dann hat er eigentlich im Schwimmen halt, wie gesagt, viel zu großer Abstand, ich glaube knapp 3 Minuten. Dann hat er eigentlich so bis 30, 40, 50 Kilometer, er selber hat gesagt, so von den Wattwerten war das nichts Tolles, aber vom Speed war er nicht groß langsamer wie alles, was um Platz 10 rum war. Und ich hatte immer so die Hoffnung, dass vielleicht mit Sam Long dann nochmal die Post nach vorne abgeht. Und der hat ja dann auch Fred eingesammelt und hat schon auch tendenziell eher Zeit gut gemacht. Aber allerspätestens so, als Sam dann vorbeigefahren ist und er dann auch Fred wieder fahren lassen hat. Und dann hat man ihn ja kurz auch gesehen im Fernsehen, da sah er auch nicht, also als er überrundet wurde, da sah er auch nicht richtig flüssig auf. Und dann war es wahrscheinlich einfach die beste Entscheidung, zu sagen, dass das halt jetzt der Tag gewesen ist, und dann ist er halt ja ganz am Anfang vom Laufen raus. Und jetzt heißt es halt, sich daran zu machen, zu checken, an was hat es gelegen. Gibt es irgendwelche Gründe? Gibt es keine Gründe? Aber ich glaube, ist auf jeden Fall nicht der Auftakt, den er sich vorgestellt hat. Und er ist auf jeden Fall jetzt auch happy, dass er jetzt genügend Zeit hat, das zu analysieren und dann beim nächsten Mal wieder anzugreifen.
Ja, bei Nico habe ich mir nur gedacht, der muss jetzt, glaube ich, also ich in seiner Situation würde mental jetzt erstmal schon ein bisschen brauchen, das zu verarbeiten, weil man kann immer so objektiv von außen sagen, ja, erstes Rennen, erstes Mal T100 in der Situation so unter dem Vertrag, aber man macht sich ja dann selber doch einen Megadruck, und dann, glaube ich, dann so nicht zu performen, also egal woran es liegt, ist, glaube ich, immer super schwer für so als Athlet. Also da will ich ihm auf jeden Fall auch von hier nur das Beste wünschen und Aufmunterung schicken, dass er sich nicht zu sehr den Kopf zerbricht, weil ich glaube, da ist man in so einer Situation, dass man sich voll beweisen will, dass man auf das Level gehört, auf das Niveau sozusagen, und da das erste Mal so richtig auf großer Bühne was zeigen will. Und wenn es dann einfach nicht klappt, ich glaube, das ist dann schon immer richtig hart. Und ich hoffe, dass er da jetzt sich nicht zu sehr den Kopf zerbricht und in ein Loch fällt, weil das ist auf jeden Fall nicht einfach.
Ja, true words.
Also aber Simon, wie schätzt...
Also gerade wenn man die Hucke so voll bekommt, also doof gesagt, dann halt in keinem Moment irgendwie mitmachen konnte, das ist halt für den Kopf, ist es halt einfach Kacke. Also ja. Da darf eigentlich muss man halt einen Cut setzen, aber eigentlich schafft man es nicht. Oder eigentlich schafft man es nicht richtig. Eigentlich muss man sagen, ist alles Kacke. Singapur ist Kacke. Das Rennen ist Kacke. Ich war jetzt irgendwie ein gebrauchter Tag, das war alles Kacke und Cut, und dann wieder da weitermachen, wo man irgendwie am Donnerstag gewesen ist, aber das dauert dann doch irgendwie länger. Ich meine, das Gute ist ja irgendwie im Sport, man hat relativ schnell wieder eine Struktur, wenn das Training wieder losgeht, und dann sieht man ja auch meistens relativ schnell wieder irgendwelche Fortschritte, und dann ist das Rennen ja relativ schnell schon wieder schon weit weg.
Ja.
Aber das sind halt diese ein bis zwei Wochen, die halt wirklich wehtun.
Und wenn du als Athlet in die Situation kommst, wo Nico jetzt ist, also eben so eine extreme Drucksituation und ganz oben ja eigentlich in der Weltspitze dabei, dann hast du auch bis dahin schon einige von diesen Situationen verarbeitet, und der weiß sicher, wie er damit umgehen kann und muss. Und der hat da quasi seine Tools an der Hand, und Ich denke, da wird jeder, der jetzt ein schlechtes Rennen hatte, auf dem Niveau, der weiß, wie man damit umgeht, wie man das einordnen muss. Aber es ist natürlich, im ersten Moment tut es natürlich trotzdem erstmal weh und es ist hart. Deswegen Anteilnahme an alle an der Stelle.
Was man vielleicht sich ja dann als kleinen Aufhänger dafür nehmen kann, ist, dass dieses Singapur-Rennen einfach keinem normalen Rennen entspricht und einfach da schon jetzt auch so ein Jelle da völlig flöten gegangen ist, der schon einiges am Buckel hat und normalerweise auch einfach krank performt, und dass Mika vor 2 Jahren da auch völlig flöten gegangen ist, aufgrund von anderen Sachen. Also einfach, das kann man sich, glaube ich, so ein bisschen zur Hilfe nehmen, dass man es da doch ein bisschen einfacher abhaken kann, vielleicht, weil, okay, komm, Singapur, das ist einfach asozial da, machen wir irgendwie einen Haken dran und hoffen auf das nächste Rennen unter normaleren Bedingungen, sieht dann wieder anders aus.
Aber gerade eben da finde ich es auch krass, jetzt um nochmal so die Leistung von den anderen Jungs vorne zu beurteilen, dass das sind ja eigentlich schon die, die es immer hinbekommen. Also so ein Hayden Wild, egal welche Distanz du jetzt nimmst, ob Super League ist, ob es olympische Distanz ist oder Sprint-Triathlon, wie in Abu Dhabi dieses Jahr das erste World Series-Rennen, der hat es einfach drauf, immer seine Leistung abzurufen oder halt einfach sehr nah an dieses Optimum ranzukommen. Und ich glaube, der hat auch einfach so ein hohes Niveau, dass selbst halt so ein nicht idealer Tag, dass er da immer noch on top rauskommt. Also Jelle hat es auch ganz gut gesagt, finde ich. Das ist ja, man ist ja schon immer so ein bisschen geneigt zu denken, okay, Bauchkrämpfe, ja gut, es ist so eine Art Ausrede. Also ich war da als Athlet auch immer so, wo ich mir dachte, okay, woran lag es jetzt heute? Und es lag an der und der Sache. Dann ist es ja schon so eine Art Ausrede oder Rechtfertigung, warum es jetzt nicht geklappt hat. Aber was dann von Jelle jetzt fand ich sehr gut war in der Analyse, dass er geschrieben hat, es war eh so ein Tag, bei dem dann wäre nicht viel gegangen. Und an solchen schlechten Tagen hast du dann auch noch sowas mit dem Bauch. Also es ist halt dann irgendwie nicht einfach zu sagen, okay, ja, ich hatte jetzt Bauchkrämpfe, fertig aus, deswegen habe ich nicht performt. Sondern er sagt auch ganz klar, ja, an dem Tag wäre er einfach nicht in der Lage gewesen, ganz vorne mitzukämpfen. Und dann kommt sowas wie mit dem Bauch halt auch noch dazu, weil man dann dafür noch anfälliger ist. Weil halt das ganze System schon so am Rande des Zusammenbruchs ist, weil man halt von der Leistung vielleicht ein bisschen drüber geht, sich nicht ganz so wohlfühlt in der Pace. Und sei es jetzt ein Leo Bergère oder auch ein Maarten van Riel, der auch einfach krankes Rennen abreißt, eine Woche nach einem Ironman, da Dritter zu
Da
werden.
müssen wir ja noch kurz drüber sprechen.
Ja, müssen wir gleich drüber reden. Aber die schaffen es echt einfach sehr oft, also immer ihre solide Leistung abzurufen und ja, da so ein Ding hinzuzaubern, auch wenn es das erste Rennen ist, auch wenn es in der Hitze ist, neue Distanz, alles Mögliche. Also, das fand ich schon auch beeindruckend.
Absolut.
Es gibt halt unter den Top,
Also.
Top, Top 3% dieser Welt, gibt halt da noch mal ein paar wenige, die halt einfach, ey, die sind built different. Also kann man nicht, also das kann man ja nicht anders sagen. Also da wurde irgendwas in der Konstruktion richtig gemacht. Weil, also Maarten van Riel hat in der Woche vor Südafrika, was hat er denn?
Lebensmittelvergiftung, ja.
Der hat in der Rennwoche von Südafrika eine Lebensmittelvergiftung. Läuft da noch aufs Podium, glaube ich. Was wurde der Zweite, Dritter?
Zweiter.
Läuft da noch aufs Podium Zweiter mit einer Lebensmittelvergiftung im Gepäck, reist dann nach Singapur und liefert da wieder so ab unter so geisteskranken Bedingungen. Also sorry, das ist das How? Ich habe, also wo ich das gesehen habe, habe ich gesagt, das kann nicht sein. Was ist mit diesem Typen los? Was geht ab? Also
Ja,
wie?
also echt. Ja, echt beeindruckend. Und also auch Hayden, das meinte auch Vince dann gestern auch nach dem Rennen. Boah, das ist ja auch echt beeindruckend. Das ist halt, dass Vince meint, dass auch Hayden auf dem Rad echt nochmal einen Sprung jetzt gemacht hätte. Weil ich meine, letztendlich war Hayden auch auf dem Rad jetzt gestern ja, einer der Stärksten, und ist halt nicht nur in Häkchen nur mitgefahren, sondern wie gesagt, hat da in dieser krassen Hauruck-Aktion die Lücke zu Rico geschlossen, ist dann vorne auch aktiv mitgefahren. Und dann trotzdem hat er halt noch dieses Level, dann trotzdem halt noch so souverän zu laufen. Er war am Rad schon am Limit, so hat er auch selber gesagt. Aber trotzdem schafft es halt dann noch seinen Lauf dann abzurufen und jetzt halt auch nicht mehr hochzugehen, wie noch letztes Jahr oder die letzten Jahre, wenn es dann hinten raus drauf ankam quasi. Ja, sondern das so souverän durchzubringen, also pff, ja, echt Chapeau und wie gesagt, echt nochmal eine andere Liga. Ja, ich habe auf jeden Fall richtig Bock jetzt auf die ganze Saison, weil, ja, es, also jetzt in Singapur, es ist, auf dem Papier ist jetzt nicht eng zusammen, aber in Singapur, also bei so Bedingungen, neigt es ja eh dazu, das ganze Feld auseinanderzureißen und ich freue mich jetzt halt auf die in Häkchen normalen Rennen, weil ich glaube, das wird alles super eng werden und ja, es kann von, es, du, ja, du kannst ein fast perfekt oder ein richtig gutes Rennen haben, aber jetzt zum Beispiel nur Neunter werden, kannst aber auch dann mal, wenn es ein bisschen anders läuft, direkt weiter nach vorne gespült werden oder vielleicht noch weiter nach hinten. Also ja, ist wirklich jetzt Racing jetzt auch hier quasi wirklich, würde ich sagen, endgültig angekommen. Und ja, um es wie Sam Long sozusagen, ja, oder ich zitiere das jetzt nicht, aber er hat nur so gesagt, so ja, warte mal, wie sage ich das jetzt? Ja, also so ein bisschen nach dem Motto, er wäre auf jeden Fall lieber in Oceanside geraced, so die Wohlfühl-Variante. Und da jetzt einfach die ganzen 70.3-Rennen zu gewinnen, statt hier halt so krass ja, halt auf die Mütze zu bekommen von Hayden, muss man ja so sagen, wir alle. Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist von außen für einige noch nicht so ersichtlich, aber ja, wird sich im Laufe der Saison, glaube ich, schon zeigen. Ja, und wie gesagt, ich habe echt Bock und geil, dass ich jetzt hier dabei sein kann.
Das Rennen in Oceanside. Meinst du, jetzt so ein Sam Long hätte mit der Leistung aus Singapur das Ding da gewonnen?
Ja, also ja, ist ein bisschen, ja, doch, ich sage einfach ja. Ziemlich sicher.
Ja, ich will auch, so, auch sagen, auf jeden Fall.
Alle sind ja jetzt so hochlebe Lionel Sanders, also ich feiere das auch richtig ab, dass der das gewonnen hat. Finde ich irgendwie einfach cool. Aber Simon, vielleicht kannst du das einordnen, du bist unbefangener als Mika. Ja, ordne das Rennen mal ein.
Ich denke mal so, bei Oceanside war es halt so, dass Sanders einfach ein stabiles Rennen gemacht hat. Aber dadurch, dass keiner ihn so richtig unter Zugzwang gebracht hat, konnte er sein Ding machen bis zum Laufen und mit einem guten Lauf das Ding dann gewinnen. Also ich glaube, er hat beim Schwimmen so 2-2,5 Minuten verloren. Aber dann muss man halt auch sagen, nicht, die Spitze war nicht so relevant. Weil im Schwimmen bei der T100 waren halt jetzt da krasse, krasse Jungs, die halt am Radfahren auch gleich Druck gemacht haben. Ich meine, Mika war 45 Sekunden dahinter und die Hauptakteure sozusagen hatten nur knapp 40 Sekunden Rückstand. Aber im Ding war es dann so, in Oceanside, dass die Jungs an der Spitze, die da vorne rauskamen, selbst Kasper Stornes, die hatten nach den ersten 20 Kilometern schon komplett den Vorsprung eingebüßt. Und dadurch war die Benchmark eigentlich eher so eine Minute 10 hinter der Spitze nach dem Schwimmen, was dem Sanders halt auch wieder entgegenkam. Also das heißt, Gustav und Blumi, die kamen 1:10 hinter der Spitze im Schwimmen raus, die waren dann so, die ja das Rennen dann eigentlich bestimmen und dahinter war der Sanders dann nur noch so 1,5 Minuten oder 1,20 und das ist ja dann schon wieder konkurrenzfähig. Wenn der jetzt in Oceanside gestartet wäre, dann wäre er wahrscheinlich da 3 Minuten dahinter rausgekommen und dann wäre er nie in im Singapur Rennen geschehen gewesen. Wenn er in Singapur gewesen wäre, wäre er nie im Rennen geschehen gewesen. Und dann hatte noch Blumi den Platten und hat dann da ein bisschen rumgestanden, aber trotzdem danach noch eine 5 Minuten schnellere Laufzeit als Sanders. Also siehst du ja, dass der in keiner Disziplin so top ist und das hast du dort halt nicht gebraucht, sondern der ist mit einer soliden Leistung gut durchgekommen, hat gewonnen und in Singapur hast du mindestens in 2 Disziplinen von 3 dieses Top-Level gebraucht, um vorne zu sein oder überhaupt mitzumachen, so mitzuspielen mit den Jungs.
Boah, das hast du jetzt richtig diplomatisch schön umschifft. Das ist sehr gut. Ja. Nee, das kann man ja so stehen lassen, aber ich glaube, ohne den Platten von Blumi, wäre da der Sieg auch nur über ihn gegangen, ne?
Ja, ich denke auch, ja. Also Gustav war jetzt wieder so ein bisschen
da, weg, das hat mich sagen. Sehr gefreut, dass der mal wieder, dass der mal wieder bei einem Rennen mit dabei war, in dem Rennen konkurrenzfähig war, irgendwie am Podium stand. Das fand ich sehr, sehr cool.
Genau, der auf 3 und Rudy van Berg ja auch solides Rennen. Also ist immer schwer, wenn man da nicht vor Ort war, das so 100% einzuschätzen. Aber ich würde halt sagen, da haben alle ein gutes Rennen gezeigt, auf einem guten Level. Und ja, aber Singapur war ja jetzt auch von den reinen Laufsplits schon richtig schnell unter diesen Bedingungen. Also die Laufsplits hättest du ja fast in normale Bedingungen transferieren können. Das wäre immer noch schnelle Laufzeiten gewesen. Und das war ja eigentlich auch komplett anders
halt als letztes Jahr. Und halt nach dem Radfahren auch.
Genau.
Und ich finde auch so, dass Rudi da, das ist ein super stabiler, solider Athlet. Aber ich glaube, es hat sich jetzt auch die letzten Jahre gezeigt, gerade letztes Jahr, wo er auch bei der T100 war, dass er halt doch mehr ein Ironman-Athlet ist, wo er super stark ist, auch halt einfach immer sehr konstant. Aber dass ihm die Mitteldistanz einfach nicht so gut liegt. Und trotzdem war jetzt ja da nur 40 Sekunden hinter Lionel. Und er ist ja auch dafür bekannt, gerade er finde ich, dass er erst hinten raus zur Championship-Season immer so dann wirklich in Peak-Shape ist und jetzt nicht schon von Anfang an der Saison. Genau.
Ja.
Ja.
Sollen wir zumachen hier?
Sollen wir zumachen oder gibt's
na, Simon. Ja, erzähl du mal kurz. Das interessiert mich jetzt ja schon. Ich habe noch gar nichts gehört.
Wie viel Zeit haben wir noch?
Wie spielen?
Simon hat auch noch Zeit. Egal.
Ich müsste los, aber ihr könnt ja noch zu zweit weitermachen.
Ja, dann kommen wir machen, dann machen wir das noch. Ja. Dann machen wir doppelt Überlänge.
Boah, ja, also, wenn ihr Bock hat, jetzt folgt der Rennbericht zum Wörthersee Gravel Race von Simon Gehr. Und ich verabschiede mich hiermit.
Simon, ciao. Schönen Wochenstart hier.
Nur dafür sind die Leute gekommen, nach dem Ötzi-Bericht.
Boah, ja,
ich hoffe, es wird nicht so schlimm.
Nein. wo fange ich an? Also, ich bin ja letztes Jahr in Girona schon mal bei einem UCI Gravel gestartet, aber musste da ja nach einer guten Stunde aussteigen wegen Defekt. Aber hatte da ja schon so ein bisschen eine Vorahnung, wie es da in der ersten Stunde halt zugeht. Aber da war es ein bisschen anders, weil da war da ging es nach 2 Minuten in einen geisteskranken Anstieg rein und dadurch hat sich da sofort auseinander geflattert und den Anstieg bin ich halt an meinem Limit hochgefahren. Aber danach war man halt irgendwie so im Niemandsland irgendwie so ein bisschen verloren alleine. Und deswegen war das eigentlich so, für mich im Kopf war es eigentlich so mein erstes UCI Gravel-Rennen und ich wusste nicht so 100%, ich wusste so ein bisschen, was auf mich zukommt, aber nicht so ganz. Aber boah, Alter, das ist komplett asozial, wirklich. Das ist komplett crazy. Hilfe. Also erstmal geht es halt sehr stark um Startposition, wo du im Startblock stehst. Für mich jetzt nicht so, weil ich nicht vorne mitfahren kann. Also es gibt verschiedene Startblöcke. Elite Frauen, Elite Männer, dann kommt Age Group Frauen und dann kommen die ganzen Altersklassen der Männer. Und die starten alle mit 5 Minuten Abstand. Und das heißt, ich war mit ein paar Jungs zusammen unterwegs und die waren halt einfach deutlich stärker und dadurch standen wir halt sehr weit vorne im Startblock, irgendwie so zweite Reihe oder sowas. Und dazu musst du schon 1,5 Stunden vorm Start da sein, weil da die Schlange zum Anstehen in den Startblock halt einfach da ist, weil jeder weit vorne fahren. Weil wenn du vorne reinfahren willst, musst du vorne stehen, sonst hast du eigentlich fast keine Chance. Wenn du 7., 8. Reihe stehst oder sowas, wird es ganz, ganz schwer, da vorne reinzufahren. Und dann stand ich da halt sehr weit mit vorne und wusste schon, boah, das ist viel zu weit vorne für mich, aber ich halte jetzt einfach mal voll mit rein und mal gucken, wie lange ich da dann irgendwie so ein bisschen mitsurf. Und dann geht das los. Boah, und dann herrscht halt da wirklich Krieg. Also wirklich, es fährt jeder komplett auf Anschlag los und das beruhigt sich aber nicht mehr. Also du fährst da komplett Anschlag los, die ganze Zeit nur Sprints aus jeder Kurve voll mit antreten. jeder versucht die ganze Zeit Position zu fahren. Und ich habe mich da schon auch, also mein Anschlag war dann schon so, dass ich gut nach hinten durchgespült wurde. Relativ schnell. So in die, ich war dann so nach 7, 8 Minuten, war ich dann so, ich weiß nicht, vielleicht an 50. Position oder sowas. Irgendwie sowas und bin halt einfach dabei halt irgendwie dran geblieben und bin da einfach voll mit, weil ich wusste, es ist halt sau wichtig, am Anfang sau viel zu investieren, um vielleicht da irgendwie in der Gruppe zu kommen, die mich zumindest bis zum ersten Anstieg mitnimmt, weil da wusste ich eh, da bin ich weg. Ja, dann war ich da irgendwann habe ich mich dann in der zweiten oder dritten Gruppe gefunden, aber ich war da schon komplett Storno. Also ich war nach 15 Minuten war ich komplett grau. Also ich war wirklich an meinem absoluten Maximum. Ich bin auch alle Best-Average-Werte gefahren innerhalb der ersten Stunde, also auch ever teilweise. Ich bin meine beste Stunde ever gefahren in der ersten Stunde. Auch so 5 Minuten Peak, Best-Average ever und lauter solche Sachen. Und das halt alles in der ersten Stunde. Und dann war ich so in dieser zweiten, dritten Gruppe und dann war ich da an dritter oder vierter Position und wusste, fuck, ich muss hier gleich durch die Führung. Und ich wusste, ja. ich kann hier nicht durch die Führung, es geht nicht. Und vor mir waren halt so 3 so Kriteriumsochsen. Und die sind da halt vor, ging so eine Schotterstraße am Fluss entlang, halt Brett eben. Und ich würde sagen, ich bin flach ja nicht so schlecht, so für meine Hobbyverhältnisse. Aber ich war da an dritter Position, Unterlenker, an meinem absoluten Maximum. Bin da irgendwie, weiß ich nicht, ich habe nicht auf Watt geguckt oder so, aber bestimmt 350, 380 Watt im Windschatten gefahren. Und dann sind die halt raus, einer nach dem anderen. Und dann war halt ich dran und ich bin da auch sofort mit raus, weil ich wusste, ich kann hier nicht weiterfahren. Und dann wirst du auch sofort angeschrien, fahr weiter. Also da sind auch richtig aggro alle. Und ich so, Bruder, ich bin Storno, ich kann nicht mehr weiterfahren. Es geht nicht, sonst läuft die Gruppe hier nicht weiter. Und dann bin ich an so einer kleinen Brückenüberführung aus der Gruppe auch hinten rausgeplatzt. Das ging einfach nicht. Ich war Max-Puls und hab mal nach 25 Minuten mal drauf geguckt, dass ich es ungefähr einordnen kann. Und dann hatte ich ein Average Watt über meinem FTP. Und dann war ich so, ey Bruder, das geht. Und dann wusste ich, okay, jetzt bin ich alleine, jetzt warte ich auf die nächste Gruppe. Und dann bin ich halt so alleine meinen Stiefel ein bisschen weitergefahren, um mich vielleicht so ein paar Minuten zu erholen. Aber dann kommt da schon die nächste Gruppe, dann springst du da wieder mit rein. Und das hört dann eigentlich nie auf. Das ist halt. Mit der Gruppe bin ich dann bis zum ersten Anstieg mit, da konnte ich dann ein paar Führungen durchgehen und sowas. Das hat dann schon gepasst. Und was man auch schon auch merkt, als großer Mann, die lassen dich schon Führung fahren. Da wird schon drauf geguckt, dass du mit durch die Führung gehst. Und die verstecken sich schon auch. Wenn du rausgehst, merkst du ganz oft, ah ja, die gehen schön mit drüber alle. Und da musst du dann schon 2, 3 Mal ein bisschen asozial sein und 2, 3 Mal Seite wechseln, dass da wirklich einer mit durchfährt. Weil die wissen halt alle, okay, du bist groß, wirf mal den Motor an, Kollege. Aber die haben mich halt auch überschätzt. Ne? Die dachten halt auch so, okay, ich bin halt so ein richtiges, krankes Tretschwein und kann die jetzt da irgendwie mal 10 Minuten weiterfahren. Aber das lag halt auch nicht in meinen Möglichkeiten. Und ich war halt auch komplett grau. Also war halt einfach auch nichts drin. Aber dann hat es schon gepasst. Ich musste dann schon auch lernen, wie krass hektisch es da in den Gruppen zugeht und wie wichtig da konstant nonstop Position fahren ist in den Gruppen. Du musst nonstop gucken, Position zu fahren, weil ich habe mich dann leider Gottes sehr, sehr oft sehr weit hinten in den Gruppen gefunden, weil ich halt nicht asozial genug war, um die ganze Position zu fahren, sondern bin halt immer so mitgeschwommen. Und wenn du halt relativ weit hinten in so einer 15er-Gruppe bist, dann bist du halt am Arsch. Wenn es gerade dahin läuft, passt's, aber bei jeder Kurve, bei jeder Welle hast du halt den Dreifachzieher-Monika-Effekt und da musst du halt immer wieder hinspringen. Dann sind die Antritte halt immer länger, als wenn du an 5. Position bist. Und das hat mir irgendwann so das Genick gebrochen. Die ganze Zeit so 4, 5, 6 Sekunden, 500, 600 Watt da immer mit antreten, das konnte ich einfach nicht. Und dann den ersten Anstieg dann hoch, da bin ich dann so ein bisschen mein eigenes Ding gefahren, weil ich wusste, die Gruppe ist sowieso weg und es hilft jetzt nichts, dann mich hier komplett mir einen Strick zu nehmen. Und dann bin ich halt da so ein bisschen mein eigenes Ding hochgefahren, halt oben auch trotzdem am Limit halt rausgekommen. Ja, und so geht das eigentlich nonstop weiter. Du hoffst dann immer irgendwann, okay, kommt jetzt hier wieder eine Gruppe, die passt, dann springst du in die Gruppe wieder mit rein und dann bist du wieder in der Gruppe und wieder nonstop Stress, nonstop Hektik und du erholst dich eigentlich nie. Du hast ganz, ganz selten, dass es mal so 2-3 Minuten, wo so ein Ticken ruhiger läuft, wo du mal kurz die Beine hochnehmen kannst, wo du mal ein bisschen im Freilauf rollen kannst, wo du mal die Beine ausschütteln kannst. Das kaum, weil es geht dann schon wieder sofort in den nächsten Gravel-Wiesen-Wald-Sektor rein und dann fährst du da auch nur mit Druck einfach immer und es ist vor allem Stress pur. Weil du musst,
wie gesagt... Ja, also das wäre jetzt auch so meine Frage, ist es Stress, klar, glaube ich, aber würdest du auch sagen, es auch gefährlich ist? Also hast du auch so, waren viele kritische Situationen oder einfach dieses klasse Racing-Stress oder auch wirklich so, boah, das hätte jetzt auch echt häufig schon schief gehen können.
Also ich hatte es bei mir selten gefährlich eingestuft. Also klar, ich meine, wenn du mit 35 über einen oder mit 35, 40 über einen Schottersektor Rad an Rad fährst und selber halt einfach grau bist, dann ist das irgendwo gefährlich. Grundsätzlich. Da kommt eine Bodenwelle, vorne verbremst dich mal einer leicht und dann liegst du. So. Aber ich hatte es aber eigentlich nie so, dass es irgendwie kritisch wurde im Gefühl. Es war immer okay. Ich habe aber auch extrem aufgepasst. Also ich bin schon auch mit dem Ding rein, so ey, du fällst dir heute nicht auf die Fresse. Du räumst dich heute hier nicht ab und auch in den Abfahrten. Ja, ich bin die zügig gefahren, aber ich bin die jetzt nicht auf Anschlag runtergeknallt, die Schotterabfahrten. Also es war echt immer, ich fand's okay. Also ich habe zweimal oder dreimal einen Krankenwagen gesehen auf der Strecke. Das war aber einmal es waren immer Situationen, wo es halt relativ sicher Eigenverschulden von den Leuten war, weil sie in der Straßenabfahrt zu schnell runtergefahren sind. So, das kann halt, blöd gesagt, immer passieren. Und ansonsten einmal ist einer weggerutscht, aber auch alleine. Ansonsten ich fand es wirklich okay. Am Anfang des Geprügel, das war schon, muss man mögen und wollen und irgendwie damit umgehen können. Aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich habe vor dem nächsten Rennen Angst, weil es so gefährlich war. Es ist einfach, wie du sagst, so Racing-Stress. Weil wenn du halt die ganze Zeit am Hinterrad bist und die ganze Zeit immer mit hinspringst und die ganze Zeit immer weißt, so, boah, ich habe hier nicht mehr viel übrig, aber ich habe noch 2 Stunden. Also und du musst halt immer wieder, springst du so weit über deinen roten Bereich drüber, so für 2-3 Minuten. Und das macht es so asozial. Weil du verlierst dann immer wieder mal die Gruppe leicht, weil vorne einer nicht mit durchfährt, dann lässt einer reißen, dann bist du halt zu 7-8 hinter dem. Und dann will wieder einer mit hin, dann willst du da auch wieder mit hin, weil du weißt, boah, die Gruppe, die hilft mir, die ist gut. Und dann bist du halt da wieder dran bist, das dauert halt dann auch wieder. Und das war einfach, boah, das hat mir wirklich das Genick gebrochen, dass ich zu oft zu schlecht in den Gruppen positioniert war. Und da muss ich einfach noch viel lernen. Also mit meinem reinen Leistungsoutput bin ich echt happy, aber der hilft dir da halt erstmal nichts.
Ja,
also das davon kannst du dir da erstmal nichts kaufen, weil da kommt es halt dann noch auf so viel mehr an, als jetzt irgendwie auf Watts. Aber ich glaube, dass ich mit meinem reinen Leistungsoutput hätte ich deutlich mehr Gruppen halten können, als ich sie habe, wenn ich besser positioniert gewesen wäre und das in den Gruppen besser gemacht hätte. Aber das ist auch einfach ein Learning. Und ich wusste, ich wusste nicht, wie stressig das dazugeht und ich wusste nicht, wie es so ist. Und fürs erste Mal ist es völlig okay. Aber das ist asozial hart. Also ich bin völlig im Eimer, ich bin völlig, völlig durch. Und du bist halt einfach so schnell so am Anschlag. Also du bist nach einer Stunde komplett über allen Bergen und weißt aber, boah, ich komme noch 3,5 Stunden. Und das wird dann nie, also du erholst dich nie so richtig. sondern es ist immer nur so, boah, ich muss gucken, mich jetzt so einen kleinen Ticken zu erholen, sonst fahre ich bald nicht mehr weiter. Und da an dieser Grenze operierst du die ganze Zeit so rum. Und ich habe dann wirklich eher die Anstiege dazu genutzt, da einfach mein eigenes Ding zu fahren, um mich da so wieder so ein bisschen zu sammeln und nicht da im überroten Bereich hochzufahren, weil ich weiß sowieso, ich komme mit keiner Gruppe den Anstieg hoch. Da bin ich einfach am Berg gerade noch zu schwach, habe ich einfach zu wenig Leistung, um da mit den Gruppen hochzukommen. Wenn ich halt deutlich, also weit, weit, weit über Schwelle den Anstieg hochfahre, irgendwie so mit 370 Watt oder sowas, sehe ich, also nicht mal im Ansatz kann ich da irgendeine Gruppe halten damit. Egal welche. So ganz am Schluss wurde es dann so ein bisschen besser, weil dann kommen natürlich die ganzen Schweren von hinten, die auch die Gruppen alle nicht halten können. Aber das Niveau ist halt da einfach geisteskrank. Aber das hat dann schon gepasst. Dadurch, dass ich halt relativ gut bergab fahre, bin ich dann schon immer wieder auch mit hingerollt. Aber das war völlig in Ordnung so. Und ich würde sagen, ich habe echt viel gelernt. Ich hätte die erste halbe Stunde nicht so krank hart fahren müssen, weil das war so ein bisschen verschenkte Energie, weil ich das davon dann sowieso nicht halten kann von den Gruppen, sondern ich hätte so ein bisschen entspannter auf die Gruppe warten können, in der ich dann mitfahren kann. Das hätte mir am Anfang viel erspart, aber ansonsten war es total geil, macht ultra Bock, aber es ist abartig hart, weil es einfach so losgeht und du dich dann von diesen ersten 20 Minuten nie erholst. Und du nach einer Stunde halt leer bist, also so kraftmäßig einfach drüber bist und das musst du dann halt irgendwie noch echt lang durchretten. Und immer gucken halt, also Nutrition spielt dann, glaube ich, da eine ganz, ganz große Rolle. Das hat auch echt gut geklappt bei mir, das war perfekt. Da habe ich genug reinbekommen. Das war super, also ich war energetisch war ich immer voll da, das hat super gepasst. Aber ja, ich muss taktisch da immer noch viel lernen, um mit dem, was mein Leistungsoutput irgendwie hergibt, mit meinen Möglichkeiten da ein bisschen smarter zu agieren. Aber das kann ja noch kommen für die Zukunft.
Ja.
Aber brutal viel rumgeschrien auch und so. Also alle, da ist nichts mit, da ist niemand dein Freund. Die allerwenigsten sind da dein Freund. Die ganze, auch wenn du eine Führung nicht durchfährst und so, was ich jetzt nur einmal gemacht habe, ganz am Anfang, ansonsten bin ich immer schön brav mit durch und wusste, okay, ich bin hier der Große, es hilft nichts, ich muss fahren. Aber man, was, also ist schon geil, wenn du so eine 30er-Gruppe hast, die richtig flott läuft und du fährst da mal eine Führung und um eine Kurve und guckst dich um so, oh geil, hier sind irgendwie 30 Leute hinter mir und du ockst da vorne weg, das ist schon geil, macht Bock, also kann man nicht anders sagen, ist richtig geil, aber bei den Führungen war das Einzige, wo ich dann immer so ein bisschen mal auf den Tacho geguckt habe, dass ich da nicht zu viel fahre, dass ich die so ein bisschen smart pace, dass ich da nicht zu weit über meinem Limit fahre. Aber ich habe dann auch mal meinen Mund aufgemacht. Wir hatten immer so eine Gruppe, die lief gut, aber wir sind immer nur zu viert durch die Führung vorne. Ansonsten ist keiner mit Führung gefahren. Und da habe ich dann auch mal meinen Mund aufgemacht, nochmal hintergeschrien. Und dann wird es auch besser. Aber da ist schon jeder, da hält sich schon jeder schön asozial zurück. Das ist schon, wie gesagt, da ist niemand wirklich dein Freund. Und jeder hat nur das eigene Interesse im Blick.
Ja, aber klingt doch cool. Also vor allem klingt es auch so, wenn ich das so ein bisschen mal vergleiche mit Triathlon Age Group gegen Profifeld, ist ja doch eine ganz andere Dynamik. Aber das bei dir klingt ja auch schon echt nach Racing und wirklich so, relativ ähnlich halt, wie es wahrscheinlich auch, gut, ist trotzdem nochmal ein anderes Level, aber zumindest für dich, weil du es auch nicht so gewohnt bist, fühlt es sich schon richtig krass an und richtig nach Action und sowas. Wahrscheinlich so, wie es im Fernsehen bei den Profis aussieht.
Ja, so komplett. Da wird richtig Radrennen gefahren.
Ja.
Also da wird richtig Radrennen gefahren und auch in dem hinteren Bereich, wo ich dann war. Also auch in der zweiten Runde, wo ich ja weit abgeschlagen im hinteren Bereich des Feldes irgendwie war. Also ich war in meiner Age Group, wurde ich 107. von 250 oder sowas. Und das heißt, wir waren dann irgendwo so im Mittelfeld. Und auch da, da wird die ganze Zeit nonstop Radrennen gefahren. Da ist nicht so, ja komm, wir bummeln hier jetzt gemeinsam dann in der Gruppe hier einfach weiter, sondern da wird in jeder Gruppe wird gefahren. Und wenn es einem zu langsam ist, fährt er vorne weg. Und also das macht einfach Spaß. Das ist einfach cool. Also es geht dann in den Gruppen dahinter, geht es dann immer so, es wird von Gruppe zu Gruppe so ein Ticken entspannter, was so die Aggression und sowas betrifft, zu, weil alle wissen, hier geht es irgendwie für uns gerade um nichts mehr, sondern einfach nur, dass wir irgendwie gut, vernünftig vorwärts kommen. Aber ja, da wird richtig Rad drin gefahren und das macht Spaß. Das macht Spaß, das ist einfach cool. Und aber wie gesagt, also die erste Stunde, das ist wirklich asozial. Wenn du so überm Limit bist und dann weißt, da kommen noch 3,5 Stunden, ich kann dir sagen, ist kein geiles Gefühl.
Ja. Geil.
Ja, nee, aber macht auf jeden Fall Lust auf mehr.
Cool, ja.
Ja.
Nee, war doch gut, dass wir es nochmal angesprochen haben.
Ja. Aber
also was kommt als nächstes bei dir?
Also, ich mache jetzt in 4 Wochen Tracker 200. Also nochmal einen Ticken. Also das gestern waren jetzt 140 Kilometer. Und ja. Jetzt mache ich in 4 Wochen Tracker 200 und dann mal gucken. Mhm. Also dann mal schauen. Ich hatte Lust auf so ein paar deutsche Gravel-Rennen. Da gibt es irgendwie mittlerweile einiges. Ich habe jetzt noch nicht ganz genau geguckt, was ich alles so anbieten würde. Aber ja, einfach, ich habe immer Lust auf viele Gravel-Rennen, auch ein paar Straßensachen. Je nachdem, was sich auch so zeitlich ergibt. Mal gucken. Also falls ich im Juli, August dann wirklich falls ich da wirklich richtig gute Form haben sollte und es irgendwie noch möglich ist, dass mir doch noch ein Ötzi-Startplatz auf die Füße fällt, dann würde ich mich dafür auch schon committen, aber nicht jetzt schon. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also es gibt ja noch diese Möglichkeit über so ein Pauschalangebot Ötzi zu buchen, sehe ich gerade noch nicht. Das ist dann eher was, wenn so ein Ticken spontaner, je nachdem, wie viel Form ich dann auch habe und wie viel Lust ich auch drauf habe, weil ja. Genau. Nee, aber ja. Sagen wir mal weiter trainieren und mal gucken. Und aber wie gesagt, so im Hinblick auf die Krankheitshistorie der letzten 2-3 Jahre und auch wie das letzte Jahr war, krankheitsmäßig und so und mit den ganzen glutenfrei Gedöns da und Immunsystem. Dingens bin ich echt super happy mit dem, was da gestern irgendwie rein an Output irgendwie drin war und was ich da irgendwie fahren konnte, das hatte ich selbst nicht gedacht und von dem her bin ich da ganz happy. Das passt ja. Schon.
Nee, klingt das sehr gut.
Ja. Genau. Gut, haken wir das auch ab.
Yes.
Alright, Mika, dann gute Heimreise. Du fliegst heute Abend, ne?
Danke. Ja, ist noch ganz schön lange hin, 8 Stunden. Oh je. Deswegen jetzt gleich Sachen zusammenpacken, vielleicht mal ein bisschen raus. Ja, dann geht's nach Hause, dann bin ich 2 Wochen in Deutschland, dann geht's ins nächste Trainingslager. Aber die 2 Wochen werden jetzt auch spannend. Geht's nach Fuschel, zu Red Bull, dann zu Hansi nochmal. Genau, von daher 2 Wochen jetzt kleines Reset und dann wieder das Monk Life in Vorbereitung aufs nächste Rennen.
Alright, Juri, dann ja, gute Heimreise dir und danke für die Zeit und komm gut nach Hause ohne Erkältung aus dem Flieger.
Ja. Jo. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Jo, bis dann, ciao.